Kennt ihr alle dieses Stück Weltliteratur? Und die beiden Hauptdarsteller sind euch vermutlich auch vertraut vom Namen her, Asterix und Obelix. Jetzt wird der eine oder andere denken, worüber predigt denn der Schlenker heute? Aber ich denke, das darf man ruhig mal machen. Jesus hat ja auch viele Beispiele genommen. Asterix und Obelix, ein Paar, wie es unterschiedlicher nicht sein kann. Der eine groß und dick, etwas plump, ein wenig dumm vielleicht, aber auch sehr sensibel, der Obelix, und der isst mit Vorliebe ein ganzes Wildschwein. Der andere, klein und gewieft, der etwas schlauere von den beiden. Ja, und eine Sache, die unterscheidet die beiden unglaublich, nämlich die Geschichte mit dem Zaubertrank. Wahrscheinlich wisst ihr oder der ein oder andere, dass es hier um ein kleines gallisches Dorf geht, das umringt von Römern ist und sie immer wieder versuchen, dieses Dorf einzunehmen. Und da gibt es einen Druiden, der braut immer mal wieder so einen Zaubertrank und dann sind die Gallier ja unbesiegbar. Nur das Problem ist, dieser Zaubertrank hält nur eine kurze Zeit. Eine gewisse Zeit, meist für die Zeit des Kampfs und die Römer werden wieder in die Flucht geschlagen. Aber irgendwann ist es so, dann lässt diese Kraft einfach nach. Wie war das bei Obelix? Der ist als Kind irgendwann in diesen Zaubertrank gefallen und hat diese Kraft jetzt für alle Zeit. Und alle beneiden ihn letztendlich drum. Der ist quasi ja, unbesiegbar, wie imprägniert in diesem Zaubertrank. Und das unterscheidet die beiden. Also der eine ist imprägniert, für immer mit dieser Kraft ausgestattet, der andere muss sie immer wieder zu sich nehmen. Wenn wir das mal jetzt auf unseren Glauben übertragen, und ich denke, das darf ja mal sein, wo würdet ihr euch da wiederfinden? Bei dem Obelix oder eher bei dem Asterix? Ich denke, so ein Beispiel kann man mal nehmen. Ich komme da vielleicht noch mal drauf zurück und lade ein, dass wir den Predigttext von heute lesen. Ein ganz kurzer Text, zwei Verse nur aus dem Lukas-Evangelium. Von der Kraft des Glaubens heißt es. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorsam sein. Heute nur ein ganz kurzer Abschnitt, aber ich denke, der hat es in sich und über den lohnt es sich auch mal wirklich nachzudenken. Ne, die Jünger, die bitten Jesus im Grunde darum, so einen festen Glauben zu haben, so imprägniert zu sein, vielleicht wie der Obelix. Also einen richtig starken Glauben zu haben. Der erste Gedanke, der mir dazu kam, ist der gewesen, also wenn die Jünger nicht schon einen starken Glauben haben. Wie sieht das dann mit mir aus? Also wenn die Jünger nicht schon einen großen Glauben gehabt hätten, also wir lesen manchmal, dass sie ohne alles, ohne Portemonnaie und ohne zweite Jacke, ohne zweites Hemd losgegangen sind, nur auf das Wort Jesu hin. Also wenn die nicht schon einen großen Glauben gehabt hätten, wer denn dann? Und wenn ich dann manchmal so in mein Leben schaue, und vielleicht geht es euch auch so, wenn ich dann so vielleicht gucke auf die Bäume und Berge in meinem Leben, die sich anscheinend doch nicht irgendwie verschieben lassen, dann frage ich mich manchmal schon, ja, ist mein Glaube vielleicht sogar noch kleiner als ein Senfkorn? Das ist ja das Beispiel, das Jesus hier benutzt, das Senfkorn, das damals kleinste bekannte Samenkorn letztendlich, und so ein Samenkorn, so ein Glaube in dieser Mini-Größe, der soll jetzt Bäume verpflanzen, Berge versetzen, wie es bei Matthäus heißt. Übrigens, vielleicht könnt ihr mal nachdenken, welchen Sinn macht das eigentlich, dass ein Maulbeerbaum im Meer steht? Nur mal so ein kurzer Gedanke. Vielleicht merken wir da, dass Jesus hier man nennt das eine Parabel spricht, also eine Übertreibung, um etwas deutlich zu machen. Also es macht wenig Sinn, so einen Maulbeerbaum ins Meer zu pflanzen, weil der würde absaufen. Aber ich habe das, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so, immer mal so gelesen wie so ein Vorwurf. Ne, ist mein Glaube vielleicht noch kleiner? Habe ich nicht mal diesen, ich sage mal so im heutigen Deutsch, homöopathischen Glauben? Ja, und was ist überhaupt Glaube? Was ist großer Glaube? Was ist Kleinglaube? Darüber möchte ich mit euch heute mal nachdenken. Und in meinem ersten Punkt soll das erstmal um das Denken gehen. Oft setzen wir ja auch unseren Glauben so ein bisschen im Kopf fest. Und das hat auch seinen Sinn vom Text her, das werdet ihr gleich sehen. Ich werde das nochmal ein bisschen den Zusammenhang aufzeigen, weil Jesus spricht dieses Gleichnis im Zusammenhang einer Jüngerbelehrung und fängt eigentlich mit dem an, was sich oft auch in unseren Köpfen festsetzt. Dazu aber gleich. Und ein erster Gedanke mal dazu, die Macht der Gedanken. Damit wollte ich mal so ein bisschen ausholen. Glaubt ihr, dass Gedanken Auswirkungen haben? Ich musste gerade an Petra denken. Ja, Gedanken haben Auswirkungen. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich habe telepathische Fähigkeiten, nein. Aber es ist ja auch keine Glaubensfrage, ob Gedanken gewisse Auswirkungen haben. Mein Denken kann zum Beispiel auch meine Gefühlswelt beeinflussen. Das sind Dinge, die schon erforscht sind. Denken kann unseren Körper beeinflussen. Die Chemie in unserem Körper, man spricht ja auch heute von psychosomatischen Krankheiten beispielsweise, und da steckt ja das Wort Psyche drin, das ist das griechische Wort für die Seele, und Soma ist das griechische Wort für Leib. Also die Seele hat auch Einfluss auf den Leib und auch umgekehrt. Und da hilft es ja meistens nicht, die Symptome zu bekämpfen, sondern wenn man so eine psychosomatische Reha macht beispielsweise, da wird auch ganz stark geguckt, ja, wo liegt denn vielleicht die Ursache? Und oftmals liegen tatsächlich auch Ursachen in unseren Gedanken oder auch unseren Bewertungen. Wie sehe ich mich selbst? Und wie erlebe ich meine Umwelt? Da sitzt ganz viel für uns drin. Gedanken haben Auswirkungen, positiv wie negativ. Und ich weiß nicht, wie es euch damit so geht, aber meistens kommt ja das, was wir denken, auch rüber, wenn wir es nicht sagen. Also durch Körpersprache, durch andere Dinge. Also wenn ich über jemanden schlecht denke und ihn morgens im Supermarkt sehe und freundlich begrüße, schönen guten Tag. Ich weiß nicht, ob da vielleicht doch manchmal manches mitschwingt und wir vielleicht dann doch manches spüren, was vielleicht doch da ist, obwohl wir es nicht aussprechen. Unser Denken hat Auswirkungen, manifestiert sich. Gedanken haben manchmal auch die Tendenz, sich festzusetzen. Und manchmal ist es ganz wichtig, auch seine Gedanken mal zu überprüfen. Unsere Gedanken sind nicht automatisch Wahrheit. Es gibt tatsächlich so eine Macht der Gedanken. Und manche Menschen leiden auch unter Zwangsgedanken, wo sie auch ganz schwer wieder rauskommen, ohne fremde Hilfe. Ich habe in der Seelsorge da auch schon manches kennengelernt. Und nicht zuletzt ist es auch beispielsweise bei einer Sucht so, wenn das Körperliche erledigt ist, also beispielsweise die Entzugssymptome weg sind, dann fängt die eigentliche Arbeit an, nämlich das Ganze aus dem Kopf zu kriegen. Und das hängt ganz stark auch mit unserem Denken, mit unseren Gedanken zusammen. Und es ist tatsächlich so, wie es Heinz Erhardt mal formuliert hat. Er hat nämlich mal gesagt, Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie denken. Und das ist ein Satz, der heute oft im Coaching benutzt wird oder auch mancher in der Psychotherapie oder in der Seelsorge. Wir dürfen nicht alles glauben, was wir denken. Wir können uns nicht unbedingt auf unsere Gedanken verlassen. Sie sind nicht automatisch die Wahrheit. Und manchmal müssen wir uns auch korrigieren lassen. Übrigens hilft die Bibel da auch zu. Ich spreche hier so ein bisschen jetzt über diese Seite des Denkens, weil, ja, ich will ja über den Glauben sprechen, aber wie gesagt, Jesus, der spricht dieses Wort im Zusammenhang mit einer Jüngerbelehrung. In Vers 1 im Kapitel 17 beginnt er diese Jüngerbelehrung mit einem Satz und sagt, es wird immer wieder Versuchungen geben, die euch vom Glauben abbringen wollen. Es wird immer wieder Versuchungen geben, die euch vom Glauben abbringen wollen. Das, in diesem Zusammenhang sagt Jesus dieses Wort vom Senfkorn großen Glauben. Also im Zusammenhang mit Versuchungen. Und das ist natürlich etwas, was uns vom Glauben abbringen möchte. Und ich bin der Überzeugung, und so sieht es Jesus ja auch, dass die meisten Versuchungen auch im Kopf anfangen, in unserem Denken manchmal. Jesus hat in seiner Bergpredigt das ja ganz stark auf unser Innerstes bezogen, wo der Butzen sitzt, würde man im Schwabenland sagen, also wo der Hase im Pfefferkorn, keine Ahnung, vielleicht habe ich das richtige Beispiel nicht, aber wo der springende Punkt ist sozusagen. Und Jesus sagt das ja auch, er spitzt das zu und sagt, der Mord ist schlimm, aber wenn du in Gedanken schon über jemanden schlecht denkst, hast du eigentlich schon Mord begangen. Also in den Gedanken fängt das schon an. Oder wenn du dir vorstellst, ach, mit dem oder mit der Partnerin wäre das bestimmt auch schön. Da fängt schon der Ehebruch an, sagt Jesus. Also er spitzt das sehr zu. Und es beginnt im Grunde in den Gedanken. Und Martin Luther hat das mal so formuliert, dass die Gedanken so ein bisschen sind wie Vögel, die so um den Kopf kreisen. Er hat das auch mal in Bezug auf Sorgen gesagt, aber eben auch auf diese Gedanken, diese Versuchungsgedanken. Und dass sie kreisen, da können wir eigentlich gar nicht so viel dagegen machen. Das wird kommen, das wird passieren. Aber was ich tun kann, ist im Grunde dafür zu sorgen, dass die Vögel keine Nester bauen. Vielleicht kennt ihr dieses Beispiel, dass sie nicht landen und sich nicht einnisten, diese Gedanken. Und da gibt uns die Bibel eine ganze Menge Hilfe. Also ich würde sogar sagen, vielleicht ist das sogar das Rezept für den Zaubertrank. Da komme ich nachher nochmal drauf. Wir sollen ja nicht zaubern, das ist okkult, das ist ja nur ein Beispiel. Vielleicht kann man es besser bezeichnen mit den 3 Gs. Da werdet ihr nachher nochmal drauf kommen. Ihr seid ja alle mit 3 Gs hier sicher reingekommen. Vielleicht geht ihr nachher mit anderen 3 Gs hier raus, die uns schützen, die uns helfen. Nicht immer, dass vielleicht so ein Vogel landet, aber sie schützen uns vom schweren Verlauf. Das auf jeden Fall. Dazu nachher mehr zu den 3 Gs, die uns da helfen wollen. Aber der erste Gedanke, ihr merkt, ich hole ein bisschen aus. Ich habe übers Denken gesprochen, dass unser Denken Macht hat. Unsere Gedanken. Und dass es vielleicht manchmal wichtig ist, unsere Gedanken zu überdenken und zu gucken, dass vielleicht diese negativen Gedanken manchmal auch über mich oder über andere, dass sie keine Nester bauen. Unsere Gedanken haben Auswirkungen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass Glaube eben solche Auswirkungen hat? Oder vielleicht sogar noch mehr? Wenn ich die Gedanken Gottes denke, wenn ich mit ihm im Einklang bin, wenn ich glaube, das kann noch wesentlich mehr Auswirkungen haben. So verheißt es uns die Bibel. Und deshalb möchte ich nochmal so einen zweiten Gedanken denken. Glaube in der Bibel, vielleicht nur so ein bisschen was Grundsätzliches. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, woher das Wort Glaube überhaupt herkommt. Also bei uns, in unserem Wortgebrauch. Das kommt eigentlich von dem Wort geloben. Und geloben hängt auch ganz eng zusammen mit verloben. Also da ist eigentlich mehr gemeint als nur irgendwelche Gedanken denken, sondern da geht es um Beziehung. Ich gelobe mich dir an, so spricht man heute eigentlich nicht mehr. Aber vielleicht kennt ihr das noch, ich gelobe dir ewige Treue. Man geloben und verloben, da kommt unser Wort Glaube her. Und da wird deutlich, es geht eigentlich darum, ich setze mein Vertrauen auch in eine Person. Ich setze mein Vertrauen in Gott. Eben, was Britta vorgelesen hat aus dem Hebräerbrief, da wird Glaube mit Vertrauen übersetzt. Und das ist eigentlich auch eine gute Übersetzung. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Es geht um ein Sich-Einlassen, um eine Beziehung, um eine lebendige Beziehung mit Gott. Und da gibt es ja nun eine ganze Menge Personen in der Bibel, die uns da Beispiel sind. Der Hebräerbrief nennt da schon einige. Eine Person, die immer wieder genannt wird, die ist hier mal abgebildet, ist der Abraham, wird oft so als so ein Vorbild im Glauben ja gesehen. Ne, obwohl er schon alt ist, lässt er sich von Gott rufen in ein fremdes Land, wo er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Aber er geht im Vertrauen und verlässt seine Sippe und bricht tatsächlich auf. Ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang, aber er lässt sich auf dieses Abenteuer ein, geführt von seinem Glauben, von dem Vertrauen. Und diese Bedeutung des Glaubens, die durchzieht eigentlich die ganze Bibel. Und manchmal steht der Glaube auch ein bisschen quer zu dem Denken. Also im Hebräerbrief kam der Noah als Beispiel und ich habe mir immer so überlegt, was haben wohl die Leute drumherum gedacht, als der anfing, seine Arche zu zimmern. Es sah überhaupt nicht nach Regen aus und es war stocktrocken in der ganzen Gegend. Vermutlich haben sie gedacht, der ist verrückt. Also manchmal widerspricht der Glaube vielleicht auch unserem logischen Denken. Aber Glauben heißt Vertrauen, sich einlassen auf eine Beziehung zu Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, zu vertrauen, dass er uns gewollt hat, dass er dich und mich gewollt hat, dass er uns liebt, dass er einen Plan für uns und unser Leben hat, auch wenn wir noch nicht alles wissen. Und im Grunde muss man sagen, ist Glaube eigentlich eine Antwort auf das Reden und Handeln Gottes, weil Gott war ja zuerst da. Er hat uns geschaffen, er hat uns Verheißungen gegeben, er hat uns sein Wort gegeben, er hat sich immer wieder gezeigt und eigentlich ist Glaube nur eine Reaktion darauf, eine Antwort auf das Reden und Handeln Gottes. Glauben heißt geloben. Aber dazu gehört auch eine bewusste Entscheidung, wie beim Verloben. Da gehören auch zwei Leute dazu. Und da ist Gott auf der einen Seite, der sagt, ja, ich liebe dich, ich möchte eine Beziehung mit dir und jetzt liegt es an dir, an uns, auch ja zu sagen. Und wer das vielleicht noch nicht so deutlich gemacht hat, der kann das gerne tun. Einfach in einem Gebet sprechen, ja Gott, ich vertraue dir. Ich weiß noch nicht alles, aber ich vertraue dir. Glauben heißt geloben. Und wisst ihr, Jesus hat ja oft zu Menschen gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Das klingt immer so ein bisschen milde, ja, helfen tut vielleicht auch so manches andere. Aber was damit auch deutlich wird, auch wenn wir das richtig übersetzen, heißt, eigentlich heißt es wörtlich, dein Vertrauen hat dich gerettet. Und da geht es nicht um Abfragen von irgendwelchen theologischen Wahrheiten oder von irgendwelchen Grundwahrheiten, sondern es geht um ganz schlichtes, einfaches sich drauf einlassen. Wisst ihr, meistens haben sich nicht Menschen mit großem Glauben an Jesus gewandt, sondern das war im Gegenteil, das waren meistens schwache, hilfesuchende Menschen, die in ihrer Not, manchmal in ihrer letzten Not gedacht haben, Herr, hilf, mein Sohn stirbt. Das waren nicht unbedingt Leute mit einem großen Glauben, sondern manchmal wirklich mit einem Senfkorn großen Glauben. Und dann werden von Jesus eben auch nicht Glaubensinhalte abgefragt, ob ich alles richtig verstanden habe, wie das damals mit Adam war und ob Adam Bauchnabel hatte oder nicht. Diese Fragen, die kommen vielleicht später. Jesus verlangt hier kein Bekenntnis oder irgendwelchen Vorsprung im Glauben oder im Wissen, sondern es ist einfach dieses sich wenden an ihn und die Menschen haben Heilung erfahren. Nichts anderes ist Glaube. Und dieser Glaube, der besitzt tatsächlich eine Kraft, weil er uns in Verbindung bringt mit Gott, mit dem Schöpfer. Und das ist mein letzter Gedanke. Diese Skulptur hätte ich eigentlich gerne. Ich habe sie gefunden im Internet. Vielleicht bastle ich mir mal so eine. Die Kraft des Glaubens. Vielleicht geht es euch auch so wie mir mit diesem Text, dass ihr den auch manchmal so gelesen habt wie so ein Vorwurf. Ne, so im Matthäus-Evangelium gibt es ja eine ähnliche Stelle, da kommen die Jünger von einem Großeinsatz wieder, haben aber dann ein Problem, nämlich sie können eine Person nicht heilen, die besessen ist. Und Jesus sagt, das geht nicht, weil ihr nicht richtig glaubt. So kann man das eigentlich übersetzen. Und das ist natürlich erstmal ja, so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht. Andererseits könnte man das auch so hören, dass es eine Einladung ist zum Glauben. Es ist immer die Frage, wie wir das hören, auch auf welchem Ohr wir das hören. Und hier im Lukas-Evangelium, da hat das so ein bisschen anderen Akzent. Und für mich ist das auch schon ein Stück seelsorgerlich. Denn was antwortet Jesus auf diese Obelix-Frage nach dem großen Glauben? Er sagt, das kleinste Fünkchen reicht schon. Also Senfkorn. Er hat am liebsten natürlich eins mitgebracht, aber er hätte es sowieso nicht sehen können. Ein Senfkorn großer Glaube reicht schon. Heute würde man vielleicht sagen, eine homöopathische Dosis, wie auch immer wir dazu stehen. Aber es ist so, dieser Glaube kann oder hat Auswirkungen. Und auch wenn es ein kleiner Glaube ist, das hat, glaube ich, Hudson Taylor mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern wir brauchen den Glauben an einen großen Gott. Und das ist das Entscheidende, die richtige Adresse. Es kommt also nicht auf die Größe, auf die Menge an oder darauf, dass ich imprägniert bin für immer und ewig, sondern es kommt darauf an wen ich glaube und an was ich glaube. Ein ganz kleiner Glaube, wenn er echt ist, kann ganz viel bewegen. Und ich habe nochmal geschaut in der Bibel. Oft sind das so ganz zaghafte Versuche von Menschen, die zu Jesus kommen. Denk an die Frau, die ihn von hinten berührt. Ist das Glaube, wie wir ihn verstehen? Die denkt, wenn sie das kurz mal das Gewand antippt, dann ist sie von ihrem Blutfluss geheilt. Es sind ganz zaghafte Versuche. Und teilweise würden wir das gar nicht als Glaube bezeichnen, sondern das ist ja Aberglaube, wenn von der Klamotte irgendwas ausgeht. Manchmal sind es ganz zaghafte Versuche, die Gott aber wertschätzt. Und so kann Glaube ganz viel verändern in unserem Leben, in meinem Leben. Es kann mich verändern, es kann meine Einstellung verändern, es kann mein Denken verändern, dass diese Gedanken sich nicht irgendwo festsetzen bei uns. Es kann aber auch Situationen und Beziehungen verändern. Glaube kann Lebensumstände und kann Menschenherzen verändern. Ich glaube, das hat jeder von uns schon erlebt, vielleicht an sich selber, ich hoffe es, oder auch an anderen, dass Glaube Menschenherzen auch verändern kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal wünschen wir uns ja doch so ein Obelix zu sein. Ne? Imprägniert im Glauben. Ich habe mal eine spanische Predigt gehört zu einer Einführung eines Pastoren, der hat darüber gepredigt, wir müssen uns mit dem Glauben imprägnieren. Also wie man so eine Regenjacke imprägniert, damit nichts rauskommt. So ein bisschen ist da ja auch was dran. Aber Jesus spricht uns hier zu, verzweifle nicht an deinem kleinen Glauben, sondern es ist der kleine Glaube an einen großen Gott und er kann viel bewirken. Und ich habe ja gesagt, ich gebe uns nochmal ein Rezept für Zaubertrank heute mit. Nein, wir zaubern nicht, aber ich habe das ja dann nochmal genannt, die 3 Gs vielleicht. Also ihr seid alle mit 3 Gs hier reingekommen, gut, sicher, geschützt. Und jetzt werdet ihr vielleicht mit 6 Gs, also zumindest mit den 3 geistlichen Gs, nochmal ganz praktisch nach Hause gehen, weil das die Dinge sind, die Glauben stärken können. Und ich habe die mal genannt, Gottes Wort, Gemeinschaft, Gebet. Eigentlich ganz einfach. Man schon öfter gehört diese Triade vielleicht. Gottes Wort, Gemeinschaft, Gebet. Die 3 Gs, die helfen, einen starken Glauben zu bekommen, immer wieder zu bekommen. Gottes Wort als erstes, zunächst deshalb, weil christlicher Glaube nicht losgelöst sein kann. Ich kann mir ganz viel zurechtbasteln und selber mir irgendwelche Systeme bauen und schaffen, religiöse Systeme im Kopf. Aber wenn ich glaube, wenn ich gelobe, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und dass Gott sich uns zugewandt hat, in Jesus und auch in seinem Wort, dann ist natürlich Gottes Wort auch das, was uns immer wieder imprägniert, was uns immer wieder neu auch vielleicht auch schützt, dass die Gedanken sich festsetzen, was uns einfach eine neue Richtung gibt. Gottes Wort, manchmal korrigiert es uns. Das Zweite, die Gemeinschaft. Also mein Glaube kann noch nicht gestärkt werden, wenn ich nicht auch von anderen höre, was sie erlebt haben im Glauben. Das kann sehr ermutigend sein, wenn mir andere Menschen da auch Vorbild sind, auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Da gibt es ganz viel Ermutigendes und auch da gibt es manchmal Korrektur. Und das ist auch gut, dass ich nicht alleine bin mit meinen Überzeugungen und mit meinen paar Gaben, die ich vielleicht mitbringe, sondern dass wir uns ergänzen, manchmal reiben, aber auch immer wieder korrigieren auf diesem Weg. Deshalb gehört dazu Gottes Wort, Gemeinschaft und als Drittes Gebet. Glaube kann auch nicht stark sein, wenn ich nicht wirklich auch immer wieder die Verbindung suche zu Gott, den Kontakt mit dem Schöpfer suche. Und das Ganze soll jetzt keine Gesetzlichkeit sein, sondern das ist einfach Gottes Hilfestellung für uns, wie wir unseren Alltag bewältigen, wie wir unser Leben bewältigen und wie wir uns immer wieder auch imprägnieren können, uns stark machen können und festmachen können. Also, lieber Asterix, ein echter Senfkorn großer Glaube reicht aus. Aber den Zaubertrank, die 3 Gs, die brauchst du wohl immer wieder. Gottes Wort, Gemeinschaft und Gebet. Amen.